darf euch bitten, die, die eine Bibel dabei haben, Psalm 67 aufzuschlagen. Das ist der Predigttext für heute Morgen, Psalm 67. Und wenn ich euch nochmal bitten darf, aufzustehen, wenn wir Gottes Wort miteinander lesen. Psalm 67, dies ist Gottes unfehlbares Wort. Dem Vorsänger mit Saitenspiel, ein Psalmlied. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, damit man auf Erden deinen Weg erkenne, unter allen Heidenvölkern dein Heil. Es sollen dir danken, die Völker, o Gott, alle Völker sollen dir danken. Die Nationen sollen sich freuen und jauchzen, weil du die Völker recht richtest und die Nationen auf Erden führst. Es sollen dir danken, die Völker, o Gott. Alle Völker sollen dir danken. Das Land gibt sein Gewächs. Es segne uns Gott, unser Gott. Es segne uns Gott und alle Enden der Erde sollen ihn fürchten. Bis hierher Gottes Wort. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Wir wollen heute zusammen den Psalm über Mission betrachten, diesen Missionspsalm, diesen Psalm 67. Ich denke, er ist passend für den heutigen Morgen, er ist passend auch für das Thema Mission. Und wir werden heute sehen, dass Gott uns in diese Welt gestellt hat, er uns segnet, damit wir wiederum einen Segen sein können für andere und besonders für diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Wir sehen das sehr klar im Psalm 67. Der nimmt uns in Gottes Mission hinein. Es ist, man könnte sagen, eine Kurzzusammenfassung von Gottes Wirken auf dieser Welt oder eine Kurzform der Erlösungsgeschichte. Licht im Osten wurde im Jahr 2020 hundertjährig. Wir hatten ein 100-Jahr-Jubiläum. Das Werk wurde eben, wie gesagt, 1920 gegründet. Nach den Wirren des Ersten Weltkrieges und der Pandemie der spanischen Grippe wurde in dieser Zeit dieses Werk Licht im Osten gegründet, besonders mit einem Ziel, und zwar diese Leute, die in diese russischen Kriegsgefangenen in den deutschen Gefangenenladen mit dem Evangelium zu erreichen. Und die Geschwister haben sich gesammelt und sind in diese Straflager hingegangen und haben dort gepredigt, und das war ein fruchtvoller Dienst. Es sind Hunderte, ja Tausende zum Glauben gekommen. Und erst 1925, es war ja dann die russische Revolution, der Bolschewismus und eigentlich der Kommunismus, der an die Macht kam. 1925 konnten erst diese Kriegsgefangenen zurückgehen. Und man weiß heute, dass von diesen gläubigen Kriegsgefangenen über 1000 Gemeinden gegründet wurden in Russland. Ein Segen, der dort ausgegangen ist. Und dann kam diese Zeit vom Stalinismus, vom Kommunismus, wo man von hier aus kaum noch etwas machen konnte. Man konnte vielleicht noch Bibeln schmuggeln, man konnte noch Geld schmuggeln, aber viel mehr war nicht möglich. Und erst in den 90er Jahren war es dann möglich, Projekte zu starten. Christen haben das auf das Herz bekommen, Dutzende Projekte zu starten, Kinderprojekte, Kapellenbau. Man hat die Bibel begonnen zu drucken und zu verbreiten, Bibel zu übersetzen. Kindertageszentren, die entstanden sind, Frauenhäuser. Ganz viele Projekte, die in dieser Zeit entstanden sind. Es wurde viel Zeit, viel Geld, viel Kraft investiert. Und manch jemand könnte vielleicht fragen, warum? Warum macht man das? Warum dieser ganze Aufwand? Als Christ ist die Antwort einfach. Wir sagen, wir wollen, dass alle Kreaturen, alle Völker, alle Menschen das Evangelium hören. Ein neues Leben beginnen und dass dadurch Gott verherrlicht wird. Und wie gesagt, das sehen wir in diesem Psalm. Wir sind gesegnet, damit wir ein Segen sein können für diejenigen, die ihn noch nicht kennen. Und ich habe drei einfache Punkte mitgebracht. Wir schauen uns zuerst das Fundament von Gottes Mission an. Und dann zweitens die Mittel, die Gott ausgewählt hat für diese Mission. Und drittens das Ziel von Gottes Mission. Also Fundament, Mittel, Ziel von Gottes Mission. Und wir beginnen mit dem Fundament. Vers 2. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns. Gott segnet sein Volk, die Seinen. Dieser Psalm ist wie jeder Psalm ein Lied oder ein Gebet zu Gott. Es wurde gesungen, ja proklamiert, und es beginnt mit dieser Bitte: Herr, segne du uns. Herr, sei uns gnädig. Lass dein Angesicht über uns leuchten. Und ich denke, wir kennen eine andere Stelle, wo das sehr ähnlich ist, beim aaronitischen Segen, wo die Priester das gesegnet wurden, genau mit diesen Worten. Leviten sprechen diese Verheißung Gottes, dass Gott zu seinem Volk stehen würde, es segnen würde in seiner Gegenwart. Und sie ließen über das Volk diese Worte ausrufen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oftmals lesen wir das Alte Testament und man hat so das Gefühl, es geht nur um Israel, nur um dieses eine Volk. Aber wir müssen nicht weit lesen im Alten Testament, wir beginnen bei 1. Mose, dass wir merken, dass Gott einen viel breiteren Plan schon von Anfang an hatte mit seinem Volk. Denken wir an Ruth, denken wir an Naaman, denken wir an die Hure Rahab oder denken wir an Jona, der in Ninive vor einer total heidnischen Stadt gepredigt hat und dann sind sie auch noch zum Glauben gekommen, Der Jona hat sehr gestaunt darüber. Aber ich denke, am eindrücklichsten finden wir das bei Abraham. Abraham als Stammvater, er wird als Vater des Glaubens betitelt dann im Hebräerbrief. Derjenige, auf den die Verheißungen Gottes für sein Volk aufgebaut sind. Und ihm verspricht Gott im 1. Mose 12 Folgendes: Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich fluchen. Und jetzt kommt's. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erde. Wir finden hier Gottes Rettungsplan für eine verlorene Welt. Gott wird in Abraham alle Geschlechter auf dieser Erde segnen. Alle Geschlechter. Israel und die Heiden. Und wir wissen, dass diese Verheißung ihre Erfüllung in Jesus Christus gefunden hat. Das Gesetz, es schaut auf Christus hin. Die Propheten, sie schauen auf Christus hin. Jedes Wunder, das passiert im Alten Testament, das schaut es wie ein großes Zeichen, wie ein großes Straßenschild. Hier geht's lang. Jesus Christus. Und in ihm hat sich alles erfüllt. In dir, in Jesus, sollen alle Geschlechter gesegnet werden. Und wir können als Gläubige im neuen Bund mit dem Psalmisten einstimmen und rufen: Herr, sei uns gnädig, Herr, segne uns, Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns. Und es ist interessant, wir wissen, dass Gott mit seiner Gegenwart da ist. Wir wissen, dass er uns gesegnet hat, weil es sind seine Verheißungen. Und das Wunderbare ist, dass wir alle Verheißungen, die wir in der Bibel finden, die explizit Verheißungen sind, dass wir die beten dürfen und wissen dürfen, dass in Jesus immer Ja und Amen ist. Ihm zur Lob und zur Ehre. Gottes Segnungen sind nicht primär materielle Segnungen. Das ist der nächste Gedanke. Wir sehen das zwar im Vers 7, hier heißt es, das Land gibt sein Gewächs. Es segnet uns Gott, unser Gott. Also das Land gibt, Gott segnet das Land, damit reiche Frucht kommt und dass das wiederum ein Segen sein kann für andere. Aber der Rest von diesem ganzen Psalm und auch der Rest der Bibel zeigt uns ein anderes Bild. Im Vers 2 sehen wir, dass die Segnung auf geistlicher Ebene gesetzt ist. Es geht nicht um materiellen Segen, sondern es geht um den größten Schatz. Jesus Christus, wir haben es am Anfang gehört, das Gold in den Händen. Das Wertvollste, was wir haben können, ist diese Verbundenheit mit Christus, ist seine Gegenwart. Lass dein Angesicht leuchten über uns. Seine Gegenwart in unserem Leben. Gottes Nähe. Verbunden sein mit ihm, er in uns, wir in ihm. Vereinigung mit Christus, das ist das Größte, was wir haben. Er ist unser größter Schatz, unser größtes Gut, das wir haben. Und wenn wir ihn haben, dann haben wir alles, was wir brauchen. Egal ob 100.000 Franken auf dem Konto oder 0 auf dem Konto. Wenn wir ihn haben, dann sind wir wahrhaftig reich. Überreich. Wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in den himmlischen Regionen. Bereits jetzt, auch wenn wir das nicht immer sehen. Wenn wir ihn haben, sind wir wahrhaftig gesegnet. Und das beeindruckt mich jeweils so fest, wenn ich in Osteuropa unterwegs bin. Diese Leute haben oftmals materiell gesehen viel weniger. Aber doch haben sehr viel einen so viel tieferen Frieden und so eine viel größere Freude, als ich sie oftmals habe. Und es ist beschämend zu sehen. Aber hier werden wir erneut erinnert, dass eben materiell, dass das nicht Frieden gibt und nicht Freude gibt, sondern nur dieses Verbundensein mit Gott, der uns durch und durch kennt. Dies ist das Fundament von Gottes Mission. Es sind Menschen, die versöhnt sind mit Gott durch Jesus Christus und die reich gesegnet sind in ihm und die aus ihm und seiner Gnade leben. Und genau diese Menschen braucht er, um seine Mission auf dieser Welt umzusetzen. Hier in dieser Gegend, in Niederurnen, in Glarus, uns bei Licht im Osten, egal wo wir sind, zu Hause, in der Familie, der Schule, beim Studium, auf der Arbeit, er hat dich dorthin gesetzt, damit du ein Segen sein kannst für die, die ihn noch nicht kennen. Und was ist dann das Mittel von Gottes Mission? Das führt uns zum zweiten Punkt. Das Mittel von Gott. Was hat Gott gebraucht? Was braucht er, um seine Mission umzusetzen? Nochmals Vers 2 und 3. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, damit man auf Erden deinen Weg erkenne. Bei mir in der Bibelschule wurde gelernt, ihr müsst auf Bindewörter achten. Denn die sagen sehr viel aus. Damit ist ein wichtiges Bindeswort. Und ich glaube, es ist das zentrale Wort in diesem Psalm. Ein kleines Wort damit. Also warum segnet uns Gott? Damit wir ein Segen sein können und damit auf Erden dein Weg erkannt wird. Damit? Wie können dann die Heiden, die Völker von ihm hören? Und wir wissen es, Römer 10,10 sagt, der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung aus Gottes Wort. Es ist diese eine Botschaft, die Gott uns gelassen hat in seinem Wort. Sein Evangelium, diese kostbare Wahrheit, diese Weisheit Gottes für uns Menschen. Das ist Gottes Mittel, das er geschafft hat. Gottes Evangelium ist die Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Was ist das Evangelium? Das Evangelium beginnt bei einem guten Gott, der in Liebe und Weisheit den Menschen geschaffen hat, in Heiligkeit geschaffen hat, ohne Sünde. Doch wir kommen nicht weit in der Bibel, wo wir beginnen zu hören, wie die ersten Menschen rebelliert haben gegen diese gute Herrschaft von Gott. Sie haben sich aufgelehnt gegen ihn, seine Gebote gebrochen und mit ihnen fällt die ganze Schöpfung in Sünde ihm gegenüber. Und wir lesen dann auf diesen vielen Seiten der Bibel, wie wir sehen, was für Auswirkungen die Sünde im Leben der Menschen hat. Mord und Betrug und Lüge. Aber Gott hat uns nicht in diesem Zustand gelassen, sondern hat seinen Sohn gesandt auf dieser Welt, der genau dieses Leben hätte leben sollen, dass wir alle hätten vor Gott leben sollen, lebt alle diese Gebote perfekt ein und stirbt am Kreuz für unsere Schuld. Nimmt all unsere Lasten auf ihn. Er trägt sie stellvertretend für uns. Er stirbt und nach 3 Tagen steht er wieder auf. Und jetzt ist er zu Rechten Gottes und wird zurückkommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist das Evangelium. Und wenn wir in Glaube und Buße zu ihm kommen, wenn wir in Buße all diese Dinge hinter uns lassen, die ihm missfallen und im Glauben unser ganzes Vertrauen auf ihn werfen, dann wissen wir, dass wir versöhnt werden können durch das, was er für uns vollbracht hat. Das ist das Evangelium. Und dieses Evangelium ist gute Botschaft für alle Leute, die ihn noch nicht kennen. Und es ist gute Botschaft für jeden von uns. Denn wir brauchen jeden Morgen dieses Evangelium. Jeden Morgen fallen wir doch zurück in unser alten Denken, in unser altes Denken, dass ich etwas vollbringen müsste, dass ich gut vor Gott stehe. Aber wir können es nicht. Und wir müssen es nicht, weil Christus für uns bezahlt hat. Wir müssen täglich aus diesem Evangelium herausleben, das uns sagt, dir ist vergeben und du lebst mit mir. Dieses Evangelium ist gute Botschaft für dich und für mich. Und es ist dieses Mittel, das Gott gebraucht, um seine Ziele zu verfolgen. Und es ist unser Herzschlag als Licht im Osten, in Wort und Tat zu dienen, diese Botschaft hinauszubringen. Ich denke, es ist der Herzschlag von jedem Christen, das Evangelium denen zu bringen, die ihn noch nicht kennen. Er hat uns gesegnet, damit wir hinausgehen und das Evangelium predigen. Und was ist das Ziel? Und das bringt uns zum dritten Punkt. Das Ziel von dieser Mission. Ich lese nochmals Verse 2 bis und mit 8. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, damit man auf Erden deinen Weg erkenne, unter allen Heidenvölkern dein Heil. Es sollen dir danken, die Völker, o Gott, alle Völker sollen dir danken. Die Nationen sollen sich freuen und jauchzen, weil du die Völker recht richtest und die Nationen auf Erden führst. Es sollen dir danken, die Völker, o Gott, alle Völker sollen dir danken. Das Land gibt sein Gewächs. Es segne uns Gott, unser Gott. Es segne uns Gott. Und alle Enden der Erde sollen ihn fürchten. Erkennen, danken, freuen und fürchten. Das möchte Gott erkennen. Die Menschen sollen Gott erkennen. Und das Wort erkennen wird im biblischen Kontext anders gebraucht, als wir es brauchen. Alain Berset, den kenne ich. Den habe ich auch schon im Fernsehen gesehen. Er kennt zwar mich nicht, aber ich kenne ihn, aber ich kenne ihn nicht wirklich. Vielleicht würde ich ihn erkennen auf der Straße, aber das wäre es. Ich kenne ihn als Menschen nicht. Ich weiß nicht, was ihn beschäftigt. Ich weiß nicht, was er gerne mag, was er nicht gerne mag. Aber am Anfang lesen wir, am Anfang der Bibel, dass Adam Eva erkannte. Und sie wurde schwanger. Dieses Wort erkennen spricht von tiefer Intimität, von tiefer Verbundenheit. Und wir sollen diesen Gott auf persönliche Art und Weise erkennen. Ihn immer besser kennenlernen. Das Objekt, auf das wir schauen, verändert uns. Ich habe das schon vielen Predigten gebracht. Mein Fahrlehrer hat mir gesagt, Padu, wenn du auf dieses Objekt, wo du schaust, dorthin wirst du fahren. Deswegen fährst du in der Kurve, schaust du immer in die Kurve hinein und nicht auf den Baum, der gerade voraus steht. Weil sonst fährst du sicherlich in den Baum hinein. Das war sehr hilfreich. Das Objekt, was wir betrachten, verändert uns. Und deswegen ist es eine Tragödie, wenn die Gemeinde Jesu vergessen hat, wer er ist. Wie oft nehmen wir uns Zeit, um in seinem Wort zu schauen, wie offenbart sich Gott? Wer ist er überhaupt? Wie ist sein Charakter, seine Unwandelbarkeit, seine Majestät, seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit, seine Gnade, seine Liebe? Wer ist Gott, den wir anbeten und dem wir nachfolgen? Wir müssen ihn kennen, erkennen. Wir können ein Bibelstudium machen zu diesem Thema oder wir können ein gutes Buch lesen, wo es genau um das geht, das uns hilft, Gott zu erkennen. Wir sollen Gott erkennen. Je mehr wir ihn erkennen, umso mehr werden wir verändert. Zweitens, wir sollen ihm danken. Alles, was wir haben, alles, was wir sind, verdanken wir nur Gottes unverdienter Gnade. Wir verdienen nichts. Und er schenkt uns mit Christus alles. Alles, was wir haben, jede Segnung, kommt von ihm. Alles kommt von ihm. Ja, das Gute und das Schlechte. Manchmal schrecken wir zurück, wenn es durch Probleme hindurchgeht, vielleicht durch ein Tal hindurchgeht. Aber wir vergessen Gottes Weisheit, wie er gerade auch die Schwierigkeiten braucht in unserem Leben, um unser Herz zu verändern und uns immer wie mehr zu machen, wie Jesus uns gerne möchte. Wenn wir erkennen, dass Gott uns alles gibt, dann raubt das unsere Undankbarkeit, die uns so oft überkommt. Der Zug hat 3 Minuten Verspätung. Großes Problem. Das Schokigipfel ist weg am Bahnhof. Kann eine Tragödie werden. Wenn wir Gott danken, dann verschwinden diese kleinen Dinge im Nichts, weil wir erkennen, wie wir in ihm alles haben. Die Menschen sollen ihm danken, sie sollen sich an ihm erfreuen. Wenn wir ihm danken, verfliegt die Undankbarkeit und sie weicht der Freude an Gott. Diese überragende Freude. Das christliche Leben ist ein freudiges Leben. Ja, manchmal geht es durch Schwierigkeiten hindurch und dann müssen wir auch nicht ein Lachen aufsetzen, dann dürfen wir auch weinen. Aber sogar in den schwierigsten Zeiten schenkt uns Gott diese tiefe Freude. Nicht ein lautes Lachen, aber eine tiefe Zufriedenheit in ihm. In ihm die wahre Freude finden. Auch wenn uns durch Social Media, im Fernsehen und Zeitschriften noch alles gesagt und gezeigt wird, was wir noch haben sollten, damit wir dann wirklich glücklich sind. Und doch ist es nie genug. Das Evangelium ist keine Wohlfühlbotschaft. Gott segnet uns nicht, damit wir uns dann zurücklehnen und warten, bis er uns holt. Das ist nicht das Evangelium. Sie motiviert uns, die Botschaft überall bekannt zu machen. Und das sage ich nicht, weil ich bei einem Missionswerk arbeite, sondern weil ich meine Bibel lese und Christ bin. Aber wer weiß, was es uns in Zukunft kostet, ihm nachzufolgen. Unser Ansehen, unser Job vielleicht, eine Freundin, ein Freund. Wir sagen Nein zu Dingen, die Gottes Wort sagt, die sündig sind. Und wir umarmen Gottes Weg, auch wenn sie schmerzhaft sind. Gott ruft uns auf zu Gehorsam, der etwas kostet. Und gleichzeitig in all diesen Dingen drin sind wir mehr als Überwinder. Wir haben diese Freude, die uns durchdringt. Freude. Viertens, wir sollen ihn fürchten. Das kommt uns jetzt vielleicht als Gegensatz so vor, wenn wir uns denken, Freude und danken und erkennen, das ist alles gut und jetzt noch fürchten, das passt irgendwie nicht zusammen. Aber die Bibel hat ein unglaublich positives Bild von Furcht. Furcht kann uns überkommen, wenn wir mit 200 über die Autobahn bretten und denken, jetzt sollten wir ein bisschen bremsen. Wenn wir auf einem schmalen Weg sind und wir einen Schritt näher machen zur Sicherheit und nicht zum Risiko, wo es da runtergeht. Furcht kann uns zu etwas Gutem motivieren. Sie beschützt uns, unverantwortlich oder unweise durch Leben zu gehen. Sie warnt uns vor Wegen, die uns von Gott wegbringen. Und sie motiviert uns, einen Respekt vor Gott zu haben, der gleichzeitig der Allmächtige ist, und dann auch der Gnädige und der Gütige. Fürchten, die Furcht, Gottesfurcht ist der Anfang aller Weisheit, sagt die Bibel. Wir sollen ihn fürchten. Und was geschieht, wenn Menschen so transformiert werden? Wenn sie zuerst Anbeter ihrer selbst sind, getrennt von Gott gelebt haben und jetzt verbunden werden mit Jesus und zu Anbetern werden von ihm, dann wird Gott verherrlicht. Und das ist das Endziel von allen Dingen, was hier auf der Welt geschieht. Gott soll verehrt werden. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes, sagt Paulus. Gott segnet uns, er ist uns gnädig, er lässt sein Angesicht über uns leuchten, damit wir hingehen und ihn bekannt machen in unserer Familie, bei der Arbeit, in der Schule, an der Uni, hier in der Schweiz, in Osteuropa, Zentralasien bis zum Ende der Welt. Er segnet uns, damit wir ein Segen sein können. Geschwister, wir haben eine große Aufgabe, die vor uns liegt. Wir haben eine kostbare Nachricht, die kostbarste zu verkünden auf dieser Welt. Lasst uns Botschafter sein von Christus auf dieser Welt und lasst uns ihn bekannt machen zu seiner Ehre. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen. Herr, wir danken dir für dein Wort und wir beten darum, Herr, dass du dein Wort brauchst, das lebendig ist, um uns zu verändern in dein Bild, damit wir dir immer ähnlicher werden, dich bekannt machen, dort, wo du uns hingestellt hast. Herr, hilf uns, dir treu zu sein. Gib uns Gottesfurcht und nimm uns die Menschenfurcht weg, die uns so schnell überkommt, Herr. Und hilf uns, dich groß zu machen, weil du alleine würdig bist. Dir sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.